Ab Kapitel 1, Vers 12 beginnt der Apostel zu sprechen über die Verkündigungsaufgabe des Titus. Der Brief zwischen Eingang und Schlussworten hat einen Hauptteil, der in zwei Teile aufgegliedert werden kann. Der erste Teil ist ganz kurz, Kapitel 1, die Verse 5 bis 11, wo Paulus über die personale Aufgabe des Titus spricht. Er wird auf Kreta Ältesten einzusetzen haben in den verschiedenen Kreisen von Gläubigen. Aber dann kommt er bald auf die Verkündigungsaufgabe des Titus zu sprechen, und das ist bezeichnend. Das heißt also, dass das Wort Gottes, als verkündetes Wort Gottes, einen sehr starken Raum hat im Reiche Gottes. Wir haben es hier mit Nacharbeit zu tun. Zwei Missionare sind tätig gewesen auf dieser griechischen Insel. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und jetzt soll gebaut werden, formiert werden. Die neue Gesellschaft, Menschen, die zur neuen Menschheit gekommen sind, sollen jetzt neu formiert werden. Sie sollen lernen, als Leib Christi zu leben. Und in diesem Lernprozess spielt das Reden, das Zuhören eine große Rolle. Und Titus als Missionar darf nicht gleich weiterziehen, sondern soll mit dieser Verkündigung, mittels dieser Anrede, soll dort ein Fundament legen, auf dem dann weitergebaut werden kann. Es wird eine Führung zurückgelassen, die es dann so machen soll, weiterhin wie Titus es gemacht hat und vor ihm der Apostel Paulus. Das heißt, wo Gemeinde Jesu ist, da wird nicht nur gehandelt, da wird zunächst einmal Gottes Wort in den Raum gestellt und gehört, was hat denn Gott eigentlich Menschen zu sagen gehabt, besonders seinem persönlichen Volk. Also die Form des Titusbriefes ist nicht von ungefähr. Sie ist bezeichnend. Der größere Teil spricht also davon, dass Gott zur Sprache kommen will in seiner Gemeinde. Wie das aussieht, haben wir schon begonnen zu betrachten in den vergangenen zwei Tagen. Wir kommen zum dritten Teil in dieser Besprechung. Und diesen Teil haben wir in den Versen 8, 1 bis 8 in Kapitel 3. Hier geht es um Erinnerung. Paulus hat bereits verkündet, Titus hat bereits schon manches gesagt. Die Kreter sind nicht ganz uninformiert. Manches muss aber noch einmal gesagt werden. Erinnerung spielt eine starke Rolle in der Verkündigung. Wir brauchen sie, wir sind vergesslich. Und wenn wir auch nicht vergessen haben, haben wir versäumt zu handeln, sodass noch einmal gesagt werden muss. Alle sollen erinnert werden, könnte als Überschrift gestellt werden über diese acht Verse. Zuerst in den Versen 1 und 2 fragen wir uns, an was sollen die Kreter, die Christen auf Kreta, erinnert werden? Sie sollen daran erinnert werden, wie sie sich verhalten sollen. Und wir kommen zurück auf die Ethik. Gottes Wort führt zum Handeln. Gott spricht, wir hören und es geht in die Tat über. Und der Titusbrief hat sehr stark mit dem Handeln der Christen zu tun. Vielleicht können wir sagen, dass der Titusbrief am stärksten die ethischen Gedanken des Apostels Paulus, die ja die Gedanken des Herrn Jesus widerspiegeln, äußern. Wie man sich verhalten soll. Zunächst erinnert Paulus den Titus daran, dass er erinnern soll, wie man sich vor Behörden verhält. Wir haben zwei Kreise von Menschen in dieser Welt. Solche, die auf Gott hören und solche, die nicht auf ihn hören. Der größere Kreis der Menschheit hört nicht auf ihn. Die meisten sind, wie Jesus sagt, auf dem breiten Wege, der zur Verdammnis führt, zur Verlorenheit. Es gibt aber eine Insel auf dem Meer der Nationen, der Völker, und diese Insel ist die Schar derer, die sich umgekehrt haben von dem Weggang von Gott und haben auf seine Stimme gehört, haben sich rufen lassen, sind mit ihm versöhnt durch den Einsatz seines Sohnes und gehören jetzt zu seinem Volk. Unter den Völkern gibt es also ein Volk Gottes. Dieses Volk Gottes lebt in zwei Welten. Dieser Gedanke des Lebens in zwei Welten, diesem begegnen wir immer wieder im Neuen Testament. Paulus hat dieses Schema vor Augen, Petrus hat es vor Augen, wir haben es auch hier. Der Christ lebt einmal im Raum der Gemeinde, das ist die neue Menschheit, die neu geschaffen ist durch den Heiligen Geist. Aber sie lebt immer noch, bevor Jesus zurückkommt, um seine Gemeinde heimzuholen. Sie lebt immer noch in der Fremde, im Raum der Völker, die eine andere Art von Regierung haben. Aber die Christen, die das Volk Gottes darstellen, sind dieser Art von Regierung nicht ganz fremd. Immerhin sind sie noch nicht vollendet. Sie leben also unter zwei Regierungen. Und insofern die erste Regierung, die zu dieser Welt gehört, nicht in Widerspruch gerät zu dem, das Gott fordert, haben Christen sich auch der irdischen Regierung zu unterstellen, zu unterordnen. In den Versen 1 und 2 haben wir zwei Instanzen, die zu den Behörden gehören. Ich lese Vers 1, erinnere sie, sich denen, die in erster Stellung sind, und Obrigkeiten zu unterordnen, sich ihnen zu fügen. Zwei Substantive oder zwei Instanzen, zwei Regierungsarten und zwei Leistungen, zwei Tätigkeiten sind diesen entgegenzubringen. Das Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet jemand, der in erster Stellung ist. Wo das ist, das kann sehr verschieden sein. Es ist anzunehmen, dass bei diesen zwei Instanzen, was er unter Obrigkeit versteht oder Regierung, die höhere ist. Das heißt, der Staat als Regierung. Aber zuvor nennt er den oder die Behörden, die dem Volk, dem Einzelnen auf Kreta etwas näher steht, im Dorf, in der Stadt oder im Bezirk. Das sind die, die an erster Stelle sind. Aber nicht nur in Regierungskreisen hat es solche, die an erster Stellung sind, sondern auch in anderen Strukturen der Gesellschaft. Es ist meine Überzeugung, dass wir Christen zu wenig politisch denken. Wir sollten uns mehr mit dem Phänomen gesellschaftlicher Strukturen befassen. Wenn ich politisch denken gesagt habe, dann meine ich jetzt nicht nur im Rahmen des Staates, sondern eher grundsätzlich über die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben. Welche Formen des Zusammenlebens hat es? Wir leben heute sehr stark bereits in einem Chaos. Und es wird noch schlimmer werden, bis dann eine starke Hand sich herausbildet und wo nur persönliche Macht eine Rolle spielt und nicht mehr grundsätzlich anerkannte Regelung, die innerlich im Gewissen anzuerkennen wäre. Es kommen noch schwere Tage auf uns zu, denn wenn Gott nicht mehr in der Regierung ist und nicht mehr anerkannt wird als höchste Autorität, dann haben wir keinen Orientierungspunkt mehr. Dann haben wir nichts mehr, wonach wir uns ausrichten. Das Gewissen versagt dann, weil das Gewissen geschaffen wurde, an Gott gebunden zu sein. Und wenn Gott auf die Seite gelegt wird, auf die Seite gestellt wird, dann wird dieses Gewissen mit seinen Voraussetzungen über das, was recht und richtig ist, versagen, mit der Zeit Stille sein, es wird schweigen. Und dann ist nur noch die Frage, wer kann sich als der Mächtigste erweisen? Das ist dann die Totalitarismus? Wie? Ja, aber als Substantiv. Totalitarismus, ja. Dann gibt es nur die totalitäre Regierung. Wir haben zwar Diktaturen in der Geschichte der Menschheit gehabt, aber wir haben noch keine absolute weltweite totalitäre Regierung gehabt. Die kommt erst noch. Also, wir sollten uns mehr befassen mit der Frage, wie Menschen zusammenleben. Wenn wir Gott als Schöpfer anerkennen, dann anerkennen wir auch die Familie als die erste gesellschaftliche Gruppe im Zusammenleben. Diese Familie kennt drei Elemente. Eigentlich grundsätzlich zuerst zwei, die Eheleute, die als Eltern dann dienen, wenn Kinder kommen. Das heißt, wir haben ein Elternpaar und wir haben die Kinderschar. Aber bei diesen Eltern haben wir wiederum zwei, die nicht auf gleicher Ebene sind. Sie sind zwar gleichwertig, aber nicht ebenbürtig, was die Autorität betrifft. Gott hat also innerhalb einer Menschheit, die eigentlich alle gleichwertig sind, doch Strukturen geschaffen, die nicht nur horizontal sind, sondern auch vertikal, senkrecht. Er hat das in die Menschen hineingebaut. In einem gewissen Sinne sind wir alle gleichwertig, aber wir sind nicht alle gleich begabt für gleiche Aufgaben. Unter uns Menschen als einer großen Bruderschaft haben wir verschiedene Aufgaben und Gott versieht durch die natürliche Geburt jeden Menschen mit einem entsprechenden Maß von Begabung für seine Aufgabe in der menschlichen Gesellschaft. Und das bereitet ihn vor auf eine gesellschaftliche Struktur, die nicht nur horizontal ist. Das heißt, wir sind nicht nur Brüder und Schwestern in einer Menschheit, nicht nur Fraternité, sondern auch eine senkrechte Struktur. Weder das eine noch das andere, weder das Senkrechte noch das Waagerechte hat das alleinige Wort. Beide Komponenten gehören zu einer gesunden Gesellschaftsstruktur. Aber wenn eine Gesellschaft funktionieren soll, und besonders nach dem Sündenfall, dann braucht es eine senkrechte Autorität, unter der man lebt. Es geht nicht anders. Auch nicht bei uns Christen. Wir brauchen ein Stück, obwohl weniger als die Welt, aber auch wir brauchen ein Stück Autorität über uns. Und wer das nicht anerkennen will, dem möchte ich einmal fragen, auch wenn er Christ ist, und gerade wenn er Christ ist, hat er je sein Leben einmal restlos Jesus Christus, seinem König, ausgeliefert? Wer das getan hat, der hat begonnen, anders zu denken, als die Welt denkt. Fraternité und Egalité seit der Französischen Revolution sind nicht die göttliche Ordnung in der menschlichen Gesellschaft. Zum Teil ja, aber nicht als, das ist nicht das ganze Wort. Und wenn Paulus die Christen anspricht und über ihre gesellschaftliche Formen spricht, dann anerkennt er eine gesellschaftliche Autorität, der man sich zunächst zu unterordnen hat, oft zu unterstellen hat und gar zu fügen hat. Wir haben also zwei Instanzen, überhaupt irgendjemand, der in erster Stellung ist, und dann die letzte, die oberste Instanz, die Obrigkeit. Und wir haben zwei Leistungen, die diesen entgegengebracht werden sollen. Es soll unterordnet werden und es soll gefügt werden, je nach Situation. erinnere sie, die Christen auf Kreta haben schon Informationen bekommen, sind schon unterrichtet worden auf diesem Gebiet, aber sie sollen erinnert werden, sich denen, die in erster Stellung sind und Obrigkeiten, erstens zu unterordnen, grundsätzlich anzuerkennen, dass es solche hat, die Verantwortung tragen für das Verhalten anderer. Und dann, je nachdem, sich ihnen zu fügen. Vorausgesetzt, und die Schrift, wenn sie so spricht, hat immer wieder stille Voraussetzungen, die im unmittelbaren Text nicht notwendigerweise genannt werden müssen. Aber jeder Teil der Heiligen Schrift ist ja eingebaut, wie Orangenteilchen in ein Ganzes. Und an anderer Stelle steht, was hier nicht steht, aber hier vorausgesetzt wird, man hat Gott mehr zu gehorchen, denn den Menschen. Er ist die alleroberste Instanz. Sodass dieses Wort, sich ihnen zu fügen, nicht absolut zu nehmen ist. Auch wenn es zunächst so klingen mag. Das ist nicht, was Paulus hier fordert. Absolute Unterordnung, sondern je nach Situation sich zu fügen. Grundsätzlich anzuerkennen, dass es gesellschaftliche Autorität gibt, wo das Evangelium, wo das Wort Gottes die Grenzen setzt, dort verweigert man dann den Gehorsam. Nicht rebelliert man. Die Rebellion und gar die Revolution ist Christen untersagt. Und ich kann einige Christen in verschiedenen Ländern, die eine Revolution hinter sich haben und in dieser neuen Ordnung leben, nicht verstehen, wenn sie diese rühmen. Christen haben sich nicht zu beteiligen an Widerstand gegen die Obrigkeit oder gar an Umwälzung der Obrigkeit. Dass Gott das zulässt, das geben wir zu und das steht in der Heiligen Schrift geschrieben. Aber Christen beteiligen sich nicht daran. Sie anerkennen allerdings die Hand Gottes in solchen Umwälzungen und wissen, dass Gott auch den Feind und das Böse gebrauchen kann, um seine Ziele zu erreichen. Sodass auch die neue Regierung, die dann nach einer Umwälzung oder mit dem Fremdwort Revolution entstanden ist, von den Christen anzuerkennen ist als die jetzige rechtmäßige Regierung. Denn Paulus sagt den römischen Christen in Römer 13, jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, auch wenn sie auf bösem Wege zustande kam. Wir anerkennen also die Hand Gottes in der Geschichte, auch wenn wir sie nicht immer verstehen können, das heißt die Geschichte. Erinnere sie also, sich denen, die in erster Stellung sind und Obrigkeiten zu unterordnen, sich ihnen zu fügen. Das sind die Behörden. Dann sagt er in den Vers am Ende von Vers 1 und in Vers 2 im Allgemeinen, wie Christen sich zu verhalten haben. Erinnere sie, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu lästern, nicht zänkisch zu sein, milde zu sein und alle Sanftmut gegen jedermann zu erweisen. Wir haben hier immer noch im Hintergrund gesellschaftliche Strukturen, die hier vorausgesetzt werden. Man verhält sich gegenüber anderen Menschen so, dass zunächst jeder seinen Wert hat. Niemand soll verachtet werden. Auch wenn er so aussieht, als ob er zu verachten wäre, niemand soll verachtet werden. Jeder hat seinen Wert vor Gott, auch wenn er noch so schlimm heruntergekommen wäre durch die Sünde und durch seine eigenen Versäumnisse. Jeder ist im Bilde Gottes geschaffen und wir begegnen jedem Menschen als einem solchen. Erinnere sie, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu lästern. Lästern im Deutschen klingt etwas stark, aber ich weiß nicht, welches Wort wir hier sonst gebrauchen sollten. Sonst müssten wir vielleicht ein Gefüge verwenden, aber wenn wir streng übersetzen oder genau übersetzen wollen, versuchen wir Gefügen, die aus mehreren Wörtern bestehen, zu vermeiden. Wir versuchen, dem Text entlang zu übersetzen. Aber der Sinn ist der, dass man Böse über einen anderen spricht. Gott zu lästern heißt, Böses über ihn zu sagen, was immer es ist. Einen Menschen zu lästern heißt, Böses über ihn auszusprechen. Und das sollen wir nicht tun. Egal wie böse er sein mag, wir sollen ihn nicht lästern. Nicht einmal den Feind sollen wir lästern. Das liest man im Judasbrief. Wir sollen als Christen unsere letzte Ehrfurcht Gott bringen und von dort her betrachten wir alle seine Geschöpfe, wie immer sie heute auch aussehen mögen. Zu jedem guten Werk bereit sein, das ist das Allererste. Das heißt, Christen denken zuerst an das Gute und dann meiden sie auch das Böse. Aber sie sind positiv eingestellt. Sie suchen, wo immer möglich, Gutes zu tun. Das Allerbeste, das wir tun können, ist, einem Menschen von Jesus zu erzählen. Und das dürfte hier ganz bestimmt eingeschlossen sein. Wenn der Titusbrief sehr stark die Ethik, das heißt das moralische Verhalten, bespricht, dann sollen wir nicht meinen, dass hier die Evangelisation oder die Mission vernachlässigt wäre vom Apostel Paulus, der ja selbst vornehmlich ein Missionar war. Da habe ich Dr. Bockmühl schätzen gelernt, der ja ein starker Ethiker war und gerade in diesem Zusammenhang sehr stark missionarisch dachte. Dr. Bockmühl war ein Mann der Mission und zur Ethik gehörte die Mission und zur Mission die Ethik. Das heißt, wenn wir uns in rechter Weise vor Gott und Menschen verhalten wollen, wenn wir ethisch oder moralisch richtig handeln, dann erzählen wir Menschen von Jesus, wie er für uns auf Golgatha starb. Das ist das Allerbeste, das wir tun können. Aber dieses Zeugnis sollte begleitet werden von guten Taten, die wir auch auf irdischer Ebene diesen Menschen zukommen lassen. Wir tun etwas für sie, das ihnen wohl tut. Da sollten Christen ganz besonders erfinderisch sein. Dann heißt es, nicht zänkisch zu sein. Das heißt, man sollte der Neigung entgegenwirken, selbst obendrauf sein zu wollen. Es steht in der Heiligen Schrift geschrieben, aller Zank kommt aus dem Stolz, aus dem Hochmut. Wenn Sie in Zank geraten sind, in ein spannungsgeladenes Gespräch, dann sollen Sie wissen, dass Sie Schuld daran haben. Wenn es kein Zankgespräch war, dann hat der eine vielleicht zänkisch gesprochen, aber es war nicht ein zänkisches Gespräch, weil Sie es vermieden haben, zu zanken. Sie haben geschwiegen oder Sie haben nur stille und ruhig und sanft gesprochen. Das ist kein Zankgespräch. Jeder von uns kann also dazu beitragen, dass es zu einer zänkischen Auseinandersetzung kommt. Kommt es aber dazu, dann hat man dazu beigetragen aus Hochmut. Ich wollte obendrauf sein. Jeder von uns hat die Neigung, letztlich Gott spielen zu wollen. Jeder von uns. Und wir sollen diesem entgegenwirken. Wir sollen mit Paulus sagen, ich bin zusammen mit Christus damals, als er auf Golgatha starb, gekreuzigt worden. Das heißt, ich bin einerseits ein Erledigter, ich bin ein Gestorbener und ich betrachte mein Leben, das ich jetzt noch da habe, als jemand, der durch den Tod Jesu Christi bewahrt blieb, ich durfte am Leben bleiben, weil er für mich starb. Dieses Leben, das ich jetzt noch lebe, soll ich im Vertrauen auf diesen Sohn Gottes, den Auferstandenen, leben. Das heißt, sein Jünger sein in sein Bild verwandelt werden. Und ich werde jetzt demütig sein, sein Joch auf mich nehmen, nicht zänkisch sein. Christen sollen lernen, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlich zu sein in ihrem Verhalten, milde zu sein. Erinnere sie, milde zu sein. Wir haben die Neigung, fest sein zu wollen, wenn es darauf ankommt. Wir sprechen sehr wohl von Brüderlichkeit, Fraternität und Egalität, aber wenn es darauf ankommt, dann will jeder von uns doch schließlich oben sein. Wir sind Individualisten, wir sind von der Sünde geprägt und die Sünde hat es mit sich gebracht, dass jeder von uns, der sich gegen Gott erhoben hat, gerade seinen Thron einnehmen möchte. Das sagen wir nicht so plump, aber wir müssen es uns sagen lassen, dass das so ist. Der Garten Eden hat das mit sich gebracht, das heißt der Fall des Menschen. In dem Moment, wo man sich gegen Gottes Gebot erhob, wo Eva sagte, du hast gesagt, nicht mit diesen Worten, aber in der Tat hat sie so gesprochen, du sagtest nein, ich sage ja. Und hat somit Gott entthront in ihrem Leben. Und das ist zum Programm geworden in uns. Unsere Natur ist es jetzt, so zu denken und zu handeln. Und das führt zum Zank, das führt zur Härte, das führt zur Fragmentation, das heißt zur Zerbröckelung des gesellschaftlichen Miteinanders. So gehen wir auseinander. Und das führt dann zu diesem Phänomen, wie wir es in Deutschland haben, dass über die Hälfte der Haushalte nur eine Person kennen. Nur eine Person. Einsamkeit. Man begegnet sich dann außerhalb der Wohnung oder vielleicht zusammen mit jemandem in der Wohnung immer wieder. Aber grundsätzlich wohnt man alleine und lebt alleine. Und für viele ist die einzige Bezugsperson das Fernsehen oder der Computer. Wenn wir uns aber Gott unterordnen, kommen wir an eine neue Gesellschaft, in eine neue Gemeinschaft, die unübertrefflich ist. Und da gilt es, Milde an den Tag zu legen, walten zu lassen. Alle Sanftmut erweisen gegen jedermann. Üben wir uns bei den Christen, die toleranter sind, dann wird's einfacher sein bei den Weltmenschen. Was ist Sanftmut? Sanftmut und Demut sind verwandt. Die Demut wird nicht genannt in der Liste der Frucht des Geistes in Galater 5. Aber sie ergibt sich aus der Sanftmut. Beziehungsweise ist sie sogar die Voraussetzung für die Sanftmut. Unser Griechischprofessor auf der Hochschule sagte, Demut heißt, man kommt nach Hause. Jeder von uns hat ein Selbstimage. Image ist inzwischen ein gutes deutsches Wort geworden. Und dieses Bild, dieses Image, das man von sich selbst hat, hat einen Rahmen. Die Frage ist, wie groß ist das Image? Auch das Bild, das wir von uns haben sollten, hat einen Rahmen. Aber wir fallen manchmal aus diesem Rahmen raus, nicht wahr? Wir erheben uns über dieses Bild, dieses ursprüngliche Bild, das wir eigentlich tragen, hinaus und sprengen diesen Rahmen. Und Gott muss dann nach 1. Petrus 5 seine Hand auf uns legen und etwas drücken, bis wir wieder in den Rahmen kommen. In das Bild, das uns zusteht, das wir bei ihm haben. Römer 12 hat einiges zu sagen über unser ursprüngliches Image. Niemand denke mehr von sich, als zu denken sich gebührt. Und jeder ist etwas anders im Rahmen der Gemeinde als der andere. Jeder hat seine Begabung und diese Begabung gibt ihm sein Image, seine Stelle in der Gemeinde. Vor Gott sind wir alle gleichwertig, da dürften die Bilder alle gleich groß sein. Aber in der Gemeinde hat nicht jeder die gleiche Rolle. Die Begabungen, die Gnadengaben bestimmen da unseren Platz in der Gemeinde. Der eine ist ein Fuß und der andere ein Ohr und so weiter. Und je nachdem wir Verantwortung haben und Begabung der Verantwortung entsprechend, haben wir von uns zu halten, nicht weniger, nicht mehr. Dementsprechend. Dieses Maß an Vertrauen, lesen Sie Römer 12 deutlich, die ersten 8 Verse. Dieses Maß an Selbstvertrauen und Gottvertrauen gemischt, sollten wir aufweisen und so von uns halten. Wissen wir, wer wir sind? Wir wissen, wer wir als Erlöste sind, aber wissen wir, wer wir in der Gemeinde sind? Haben wir schon das erkannt, was Gott uns mitgab, als wir zum Glauben kamen oder vielleicht auch seitdem noch gegeben hat? Sanftmut, Demut heißt, wir kommen nach Hause, wo wir hingehören. Wir denken nicht weniger, nicht mehr von uns selbst. Wir denken von uns, wie es zu denken sich gebührt. Demut ist richtige Selbsteinschätzung. Sanftmut ist richtige Nächsteneinschätzung. Wie schätze ich den Nächsten ein? Und das kann ich nur, wenn ich richtige Selbsteinschätzung habe. Ich lerne den Nächsten in rechter Weise einzuschätzen, vor dem Herrn, innerhalb der Gemeinde und so weiter. Aber wir sind nicht nur Christen in der Gemeinde, in der neuen Menschheit, wir sind auch Menschen innerhalb einer größeren Menschheit. Und auch dort haben wir zu erkennen, wie wir den anderen einzuschätzen haben und ihm Sanftmut entgegenzubringen, gegen jedermann sie zu erweisen. Wir kommen zu Vers 3, eigentlich dem Abschnitt 3 bis 8 Anfang. Warum soll Titus erinnern? An was erinnern soll, haben wir in den ersten 2 Versen. So dann haben wir jetzt, warum er erinnern soll. Erinnere sie, heißt es in Vers 1, und dann fährt es fort in Vers 3, denn. Denn klein geschrieben. Da wird der Grund angegeben, warum er in den ersten 2 Versen so erinnern soll. In Vers 3 haben wir Überlegungen, die demütig machen, und in den Versen 4 bis 7 haben wir Überlegungen, die Hoffnung machen. Zuerst einmal müssen wir demütig werden und dann dürfen wir mit Hoffnung Ausblick haben. Also Vers 3. Titus soll erinnern, denn wir waren auch einmal unverständig. Haben Sie gemerkt, dass die Person sich gewechselt hat? In Vers 1 und 2 spricht der Titus an, du erinnere sie, zweite und dritte Person. Jetzt plötzlich kommt die erste Person hinzu. Die erste, die zweite und die dritte bleiben. Titus soll immer noch erinnern. Das bleibt. Aber im Rahmen dieses Satzes, der Satz ist nicht zu Ende, kommt Paulus auf die erste Person zu sprechen. Erinnere du sie, weil wir alle. Jetzt nimmt der Lehrer Platz unter den Schülern, zusammen mit seinem Schüler, der dort auf Kreta Lehrer zu sein hat. Wir alle, du, Titus, ich, wir alle waren einmal so wie die Kreter waren, bevor sie zum Glauben kamen. Erinnere sie daran, ihren Platz zu finden in der gesamten Gesellschaft, weil wir alle wissen, auch wenn wir durch Christus und den Heiligen Geist, von dem er gleich sprechen wird, erneuert worden sind, wir müssen immer noch nicht vergessen, was wir einmal waren. Ja, wir sollen vergessen, was dahinten liegt, aber nicht alles. Wiederum eine stille Voraussetzung. Jeder Text soll im Rahmen des Ganzen genommen werden. Wir sollen einiges nicht vergessen. Gott erinnert durch Mose das Volk Israel in 5. Mose, du sollst nicht vergessen, was du warst, ein Sklave in Ägypten. Du sollst nicht vergessen, wie du geführt und getragen wurdest, wie ein Mann seinen Sohn trägt, bis zu dem, wo du hingekommen bist, wo wir jetzt sind. Gott hat dich getragen auf sämtlichen Wegen. Das sollen wir nicht vergessen, was wir einmal waren. Auch wir, Paulus auch, waren auch einmal unverständig. Er gibt zu, die Kreter sind unverständig. Es ist schwer, mit ihnen zu leben, mit ihnen auszukommen. Sie verstehen uns nicht und wir verstehen sie oft nicht mehr. Unverstand herrscht allzu sehr. Und da gilt es, tolerant zu sein, sanftmütig zu sein, milde zu sein, bis Gott die Gedanken disponiert, anders einstellt. Auch dort sind wir angewiesen auf seine Regierung. Paulus gibt zu, dass er auch als Jude der unsträflich wahren Gesetz auch so war wie die Kreter. Wenn er sagt, unsträflich in dem Gesetz, dann meint er wohl vor den Augen von Menschen. Das heißt, die ersten 9 Gebote oder die Gebote 1-9 konnte er vor Menschen halten. Das heißt, es sah so aus, als ob er sie gehalten hatte. Aber das 10. Gebot, da konnte niemand wissen, ob er es eingehalten hatte oder nicht. Und gerade das 10. Gebot führt er an in Römer 7, wenn er uns deutlich macht, wo, an welcher Stelle Gott ihm seine eigene Sündhaftigkeit offenbarte. Und an der Stelle offenbart er sich hier wieder. Im Grunde war ich im Stillen, wo Menschen mich nicht sahen, wo meine Beweggründe, meine Gedanken, meine Lüste, mein Gelüsten, wo niemand in mein Herz hineinschauen kann, dort war ich genauso wie jeder andere Mensch. Ein Mörder. Ich habe jedes Gebot in meinem Innern übertreten. Wir waren auch einmal so. Irregeleitet. Aha, wo bleibt jetzt die Fraternität und die Egalität? Jeder wird geführt. Niemand von uns ist selbstständig. Jeder von uns ist angewiesen auf die Hilfe des anderen. Es gibt nicht diese letzte wirkliche Bruderschaft. Irgendwo muss ein anderer den anderen führen, einer den anderen führen. Und die Frage ist, wohin werden wir geführt, von wem? Wir sprechen heute von Manipulation. Das könnte man hier so auch übersetzen vielleicht. Paulus sagt, irregeleitet, dienten wie Sklaven. Aha, aha. Wie Sklaven. Jetzt wird offenbart, wie man lebt in der Welt. Jeder von uns will Herr sein und ist doch Sklave. Sklave eines Herrn. Dienten wie Sklaven. Im Grundtext steht das Tätigkeitswort Sklavendienst. Leisteten Sklavendienst mancherlei Lüsten oder Verlangen und Genüssen. Sehr up to date, nicht wahr, diese Sprache? Genuss, was mir gefällt, was Nummer 1 recht ist, das ist Richtschnur, führten das Dasein in Schlechtigkeit. Interessantes Wort. Gutes, das schlecht geworden ist. Gestern, nachdem Bruder Rainer nach Hause gekommen war, von dem Treffen erzählt er uns ein wenig von dem, was dort gesagt worden war. Es ging um die Gentechnologie. Er sprach von Tomaten, die längere Zeit so aussehen, als ob sie noch frisch wären. Aber innerlich nehmen sie ab, genauso wie wenn man das von außen sehen könnte. Innerlich verändern sie sich schon, nur es ist das Äußere, das sich nicht verändert. Und das täuscht. Mit anderen Worten, wir leben in einer Zeit, wo ganz bewusst getäuscht wird, gelogen wird. Das ist dieses Wort, schlecht. Wir lebten in dem Faulen, in einer Gesellschaft, in einer Denkweise, die faul, schlecht geworden war. Ursprünglich war sie gut. Die Komponenten haben einen guten Ursprung, aber es ist etwas faul geworden, etwas ist schief gegangen. Das ist das Leben in der Welt. Es ist nicht ganz böse, nicht alles. Aber es ist Gutes, das schlecht geworden ist. Und das ist furchtbar. Gerade dann, wenn es gut gewesen war. Und Neid. Jeder möchte das, was ein anderer hat. Waren Gegenstand des Abscheus und hassten einander. Wurden gehasst und hassten. Fragmentation, Zerbröckelung der Gesellschaft. Nur Jesus Christus bringt uns wieder zusammen, indem er uns zu Gott führt, wo wir uns wieder treffen und zu einer wahren Bruderschaft werden, die in einer leibähnlichen Gemeinschaft leben kann. Das kann nur das Evangelium tun und davon will er jetzt sprechen. In den Versen 4 bis 7 haben wir den dritten Text, Evangeliumstext, in welche Texte Paulus seine Ethik in diesem Brief wurzeln lässt. In den Versen 4 bis 7 haben wir Überlegungen, die Hoffnung machen. Hier ist die Hoffnungsbotschaft wieder ausgeführt. Gott rettete uns. Das ist der Kernsatz dieser Verse. Wenn Sie die Bibel lesen, lernen Sie in Sätzen zu denken. Das ist das Geheimnis des Bibelverstehens. Lernen Sie zu erkennen, wo ein Satz beginnt, wo er aufhört, wie er aufgebaut wurde, was der Kernsatz ist, an den sich alles andere anlehnt. Und dann können Sie auf den Weg zum Verständnis des Textes kommen. Der Kernsatz ist, er oder Gott rettete uns. Und jetzt dürfen wir Fragen stellen an diesen Kernsatz. Und diese Fragen werden im größeren Satz beantwortet. Zuerst, wann rettete er uns? Wann rettet er uns? Dies ist die erste Frage, die hier beantwortet wird in Vers 7. Als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, rettete er uns. Vergangenheitsform. Wir lebten damals noch nicht. Wir sind erst später auf die Welt gekommen. Aber wenn wir heute gerettet sind, dann war das als, nicht nur weil, sondern als Jesus, der Retter, erschien und für uns starb. In diesem Handeln Gottes rettet er Menschen. Als Christus am Kreuz starb, starb er für andere und dort bin ich gestorben. Und als er auferstand, stand ich auf. Dort wurde ich vom Tode gerettet. In Christus waren wir schon damals. Und Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Christus, der Gott, Mensch, trägt Gott und Menschen in sich und versöhnt beide miteinander, nicht nur in seiner Person, in seiner Tat. Als die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, Christus ist das Herz Gottes sichtbar geworden, offenbart. Und dort geschieht Rettung. Warum rettete er uns? 5 Anfang. Nicht aufgrund, zuerst die verneinende Antwort, nicht aufgrund von Werken oder Leistungen, die wir in Gerechtigkeit verrichteten. Rettet er uns? Wir haben nichts dazu beigetragen. Nein, wir haben die Ursache geliefert, weshalb wir gerettet werden mussten, geschweige denn etwas dazu getan. Nichts haben wir getan, das Gott beeindruckt hätte. Rein nichts. Unser Beten beeindruckt ihn nicht. Unsere Freundlichkeit, unser Plädieren beeindruckt ihn nicht. Keine gute Tat, die wir bei einem Nächsten verrichten, beeindruckt Gott nichts. Bis die Schuld gestundet ist, bis die Schuld beglichen ist, bis sie aus dem Wege geräumt ist, ist Gott nicht beeindruckt. Sie steht zwischen uns und ihm. Und diese Schuld hat Jesus auf sich genommen und den Weg gebahnt, sodass wir auf diesem von ihm gepflasterten Weg zu ihm kommen konnten. Wie denn sind wir gerettet worden? Die bejahende Antwort, Vers 5 Mitte bis 7 Anfang. Mehrere Antworten haben wir hier. Erstens, durch Waschung der Wiedergeburt. Bad, ja, aber Waschung ist besser. Und dieses Waschen ist nicht das irdische Wasser der Taufe, nicht weil vielleicht nicht genug Wasser war, wenn man besprengt wurde, auch wenn man eingetaucht wurde, reicht die Taufe nicht zum Waschen der Sünde. Das macht Petrus klar, die Taufe wäscht keinen Unflat weg, sondern wenn der Heilige Geist anfängt zu waschen, aufgrund des vergossenen Blutes Christi, nicht mit dem Blut, aber aufgrund des Tates Gottes in Christus am Kreuz, wenn er dann wäscht, vergibt, reinigt, heiligt, dann sind wir gewaschen. Wenn er Schuld vergibt, dann kann man suchen und sie ist nicht zu finden. Ins Meer geworfen, wo es am tiefsten ist, und dort heißt es, wie Corrie ten Boom sagte, kein Fischen, das alles verboten. Durch Waschung der Wiedergeburt. Zweitens, Erneuerung des Heiligen Geistes. Dazwischen liegt ein Und. Und im deutschen Ohr klingt das, als ob das zwei verschiedene Handlungen gewesen wären. Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wie wenn Erneuerung des Heiligen Geistes noch eine zweite Handlung wäre, nebst der Wiedergeburt. Ist das die Lehre der Heiligen Schrift? Eigentlich nicht. Denn die Wiedergeburt ist die Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir müssen hier wissen, dass die meisten Schreiber, alle bis auf Lukas, die als Schreiber des Neuen Testamentes Juden waren und ihr Hebräischsein nicht ganz abgelegt haben, wie gut sie auch Griechisch sprechen dürfen oder mögen, wie zum Beispiel der Hebräerschreiber. Johannes hat nicht das beste Griechisch. Er spricht Griechisch wie ein Hebräer. Aber jeder, auch wenn er besser Griechisch spricht, wie auch Paulus, kannte Griechisch sehr gut, aber auch er lässt sein Hebräischsein, sein Judesein nicht ganz zurück. Es kommt an die Oberfläche. Nicht nur, weil sie Juden waren, sondern weil das neutestamentliche Gedankengut in starkem Maße aus dem Alten Testament, dem hebräischen Alten Testament, kommt. Auch deshalb trägt das Neue Testament in starkem Maße hebräisches Gepräge. Worauf will ich hinaus? Das heißt, die Sprache des Neuen Testamentes klingt manchmal, wie wenn man Hebräisch lesen würde. Und an dieser Stelle scheint wieder so ein Gedanke auf die Oberfläche geraten zu sein. Das Wort und, auch im Deutschen, ist nicht nur als Addition, als Hinzufügung aufzufassen, sondern kann auch anders aufgefasst werden. Und im Hebräischen kann es so aufgefasst werden, wie wenn wir im Deutschen sagen würden, klein d, Punkt, klein h, Punkt. Das heißt, und ich denke, wir haben hier so zu lesen, Gott rettete uns durch Waschung der Wiedergeburt, das heißt, Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir haben diesen Gedanken wohl auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, denke ich, ist es, wo von der Heiligung die Rede ist. Passen wir also auf, wenn wir Listen haben, dass wir nicht nur an Addition denken. Und Erneuerung des Heiligen Geistes. Gott hat uns durch seinen Geist zu neuen Menschen gemacht. Dies ist die grundsätzliche Erneuerung. In einem gewissen Sinne brauchen wir auch als Christen Bekehrung oder Umkehr und Erneuerung, aber hier ist von der grundsätzlichen Erneuerung die Rede. Heiligen Geistes, den er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgoss. An dieser Stelle ist es vielleicht gut, etwas zu sagen über das Wirken des Heiligen Geistes, das nicht immer klar ist bei Christen, schon gar nicht bei Nichtchristen. Der Heilige Geist hat ein Wirken beim unbekehrten Menschen, beim Weltmenschen. Er ist auch bei ihm und er hat ein Wirken beim Gläubigen. Nun muss man aber vorsichtig sein, nicht unnötige oder die verkehrten Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Tatsache, dass der Heilige Geist auch im Geiste des Unbekehrten am Werk ist, in seinem Gewissen, besonders wenn er das Wort Gottes hört, heißt nicht, dass er ihn hat in der Sprache des Neuen Testamentes, in der Sprache der Bibel. Er ist dort, aber nicht als Besitz des Menschen. Er ist dort hingekommen, weil dieser Person rechtmäßig Gott gehört und er hat ein Recht, Zugang zu ihm zu bekommen. Er geht zu ihm, zu seinem Geiste, um ihn zu überführen und ihn abzuholen und zu Jesus Christus zu bringen, um ihn Jesu Eigentum zu machen und dann sich zu seinem Eigentum zu machen. Erst wenn der Nichtchrist auf diese Stimme hört, auf das Wort hört, wird dann der Heilige Geist ihm geschenkt als sein Besitztum, den er durch Jesus Christus über uns ausgoss. Es gibt verschiedene Ausdrücke, die bedeuten eigentlich im Wesen dasselbe, in der Form etwas anderes, aber im Wesen dasselbe. In der Apostelgeschichte haben wir 4 Ausdrücke: Geben des Geistes oder Empfangen des Geistes, Gott gibt, der Mensch empfängt, Ausgießen des Heiligen Geistes, Ausgießen, Erfüllung, Kommen auf, Taufe. Dankeschön. Diese 4 Ausdrücke bedeuten im Wesen dasselbe. Das heißt, wenn man das eine erlebt hat, hat man das andere erlebt. Die Taufe des Heiligen Geistes ist im Grunde das Geben des Geistes, das Ausgießen des Geistes ist das Geben des Geistes und so weiter. Und wenn es hier heißt, er wurde reichlich über uns ausgegossen, das heißt, er wurde uns reichlich, in reichlichem Maße geschenkt. Gott gibt sich uns ganz. Er gibt sich uns in reichlichem Maße. Seine Gnade wird reichlich über uns ausgegossen. Nicht nur über uns, sondern Paulus eröffnet uns in Römer 5, Vers 5. In uns, in unseren Herzen wurde er ausgegossen. Und Vers 7 teilt uns mit, ein weiteres Element in Gottes Rettung. Wir wurden gerettet durch Barmherzigkeit, durch Waschung der Wiedergeburt, durch Erneuerung des Heiligen Geistes, durch das Ausgießen des Geistes. Vers 7, durch Rechtfertigung. Es ist interessant, in welchem Verhältnis nun diese Rechtfertigung zu Vers 6 und 5 steht. Oder gar Vers 4. Paulus hat nun gesagt, wie wir gerettet wurden. Und nun fasst er das alles zusammen und sagt, da wir nun aus seiner Barmherzigkeit gerettet wurden durch Waschung der Wiedergeburt, Erneuerung des Geistes, Ausgießung des Geistes, deshalb sind wir jetzt gerechtfertigt. Das ist sehr wesentlich. Besonders wenn Sie sich etwas mit Bekehrungs- oder Rettungsheilstheologie befasst haben und mit der Auseinandersetzung, in einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Anschauungen. In der Reformation wurde die juristische Rechtfertigung sehr stark betont. Gerechtfertigt durch den Glauben, das heißt gerecht gesprochen. Und weil diese einseitige Betonung so stark war, in jener Zeit fiel unter den Tisch leider der Gedanke der Wiedergeburt als Rechtfertigung. Wir glauben, dass Luther eine echte Wiedergeburt erlebte. Ich wenigstens glaube das. Aber es ist ihm offenbar nicht gegeben, beziehungsweise hat es nicht verstanden, von der Notwendigkeit der Wiedergeburt anderen zu erzählen. Seine engsten Mitarbeiter dürften oft, glaube ich, nicht bekehrt gewesen sein. Ich bezweifle, dass Melanchthon wirklich Christ war. Das war sein engster Mitarbeiter. Bugenhagen dürfte bekehrt sein, einige andere. Diese Wahrheit der Wiedergeburt musste auf sich warten lassen bis zur Zinzendorfschen Zeit, bis auf die Zeit der Speners und Frankes, der Pietisten, die von der Wiedergeburt sprachen, von der grundsätzlichen Erneuerung des Herzens. Es gibt nicht nur die Rechtsprechung, es gibt das Rechtmachen, die Rechtmachung, damit wir würden, 2. Korinther 5, Vers 21, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir werden Gerechtigkeit. Jesus wurde an unserer Stelle Sünde und wir werden durch ihn Gerechtigkeit. Es gibt das Gerechtmachen und davon ist in diesem Text die Rede, damit wir erben würden. Da haben wir den Zweck, wozu wir gerettet wurden, um eines Tages Gottes Welt zu erben. Gott teilt seine ganze Welt mit uns. Miterben Jesu Christi dürfen wir sein. In der Hoffnung des ewigen Lebens. Nun, darüber könnte man viel sagen, wir müssen weiter eilen. Noch einen Grund für die Erinnerung gibt Paulus in Vers 8. Warum soll Titus erinnern? Warum soll er verkünden? Das Alte immer wieder als Neues sagen? Weil das Wort treu ist. Nicht nur glaubwürdig, es ist treu wie eine Person, denn es stellt eine Person dar. Worte sind Äußerungen von Personen. Und das Wort Gottes ist treu, weil die Person des Wortes treu ist. Gott hat hier gesprochen und in diesem Wort ist er treu. Und er bleibt sich selbst treu und deshalb uns. Treu ist das Wort und in Betreff dieser Punkte ist es mein Wille. Bruderschaft? Ja. Ja, aber nicht nur. Autorität. Wenn Paulus spricht, spricht Christus. So sagt er es. Nicht Titus. Titus hat nicht dieselbe Autorität. Aber wenn er das Wort Paulus in den Mund nimmt, dann hat er Autorität. Wenn wir Wort Gottes in den Mund nehmen, dann sprechen wir Gottes Wort und dieses Wort hat Autorität und es bleibt dasselbe. Es ändert sich nicht. Die Gemeinde ist an dieser Stelle nicht kreativ. Sie bleibt bei der Wiederholung. Sie zitiert nur. Sie bekommt keine neue Botschaft. Die alte Botschaft ist die neue, aus der man immer wieder lebt. Wir leben aus jedem Wort, das Gott gesprochen hat, nicht sprechen wird. Und wir brauchen auch nicht zu beten, Herr, rede durch dein Wort. Das ist eine schlechte deutsche Formulierung. Man spricht nicht durch Worte, man spricht mit Worten. Worte sind die Sprache. Und Gott hat gesprochen. Und wenn er in der Schrift gesprochen hat, dann ist das sein Reden. Er wird nicht sprechen durch die Bibel. Das ist schon sein Sprechen. Was will ich sagen? Ich will sagen, dass sie nichts von Gott noch zu erwarten haben. Weder in ihrer stillen Zeit, noch in der Versammlung, noch irgendwo. Gott hat gesprochen. Und es ist meine Aufgabe, nicht zu einem neuen Reden aufzufordern, aufzurufen, sondern auf das zu hören, was er gesagt hat. Nicht soll Gott reden, ich soll hören. Und darum darf ich beten, öffne mir das Ohr, damit ich höre, was du gesagt hast. Nicht rede du wieder. Er braucht nicht wieder zu reden. Er hat gesprochen, basta, fertig. Treu ist dieses Wort und in Betreff dieser Punkte ist es mein Wille, dass du sie fest und kräftig vertrittst. Haben wir den Mut zu sagen, so steht es geschrieben, aber erst nachdem wir wissen, was geschrieben steht. Also erst die Arbeit, die Hausarbeit. Aber wenn wir wissen, was geschrieben steht, dann dürfen wir sagen, so steht es geschrieben. Als Bruder unter Brüdern, aber hier ist die Autorität. Und das verleiht uns Autorität vor anderen, wenn wir Gottes Wort sagen. Und das gibt uns Respekt vor anderen, wenn sie sehen, ich habe mich diesem treuen Wort unterstellt. Ich behaupte hier nicht meine Meinung, sondern hier steht's geschrieben. Das ist, was auch bei Jugend ankommt, bei Kindern und bei alten Leuten, egal welches Alter. Das kommt an, wenn man merkt, wir berufen uns auf Gott. Vers 8, Mitte, Paulus begründet. Damit die, die Gott vertraut haben, darauf bedacht seien, sich edle Werke anzunehmen und sie auszuführen. Man sollte vielleicht beim ursprünglichen Gedanken bleiben, der im Grundtext ist. Ich bin hier etwas ausgewichen, muss ich zu meiner Schande sagen. Schlatter wagt es wirklich direkt zu übersetzen. Guten Werken vorzustehen. Das klingt zwar schwer verständlich im Deutschen, aber jeder Christ darf im Vorstand sein. Er darf seinem eigenen Werk als Vorstand vorstehen. Das ist, was Paulus hier sagt. Er gebraucht das Wort vorstehen. Jeder von uns soll einem guten Werk vorstehen. Er soll die Initiative ergreifen, kreativ sein, finderisch sein, wie kann ich Gutes tun und dann Initiative entwickeln, dieses Gute zu tun. In seinem Werk soll er im Vorstand sein. Guten Werken vorzustehen. Und Paulus sagt dann zum Schluss von Vers 8, so ist es richtig. Das betont er noch einmal, er unterstreicht es. Diese Dinge sind edel. Carlos, schön. Kalligraphie kennen Sie ja, Schönschrift. Dasselbe Wort, das ist ja ein griechisches Wort in Deutsch formuliert. Schöne Schrift. Das Wort schön ist hier im Blatt, ist hier im Grundtext. Edel, schön, gut, recht. So ist es richtig, so ist es angebracht. Ja, so hängt das Bild richtig. Welches Bild geben wir ab? So ist es edel, sagt Paulus, und den Menschen nützlich. Nicht alle Ästhetik ist sehr nützlich, nicht wahr? So denken wenigstens die Männer. Und da kommen die Frauen und sagen, nee, nee, da muss etwas hin. Das ist zu kahl und so weiter. Paulus sieht hier beides. Was Christen an Gutem tun, ist schön, es ziert das Evangelium, aber nicht nur als leere Dekoration, sondern es ist auch wirklich brauchbar und nützlich und fördert hin zum ewigen Leben. Zum Schluss haben wir einige Weisungen. Ich gebe einen Überblick. In den Versen 9 bis 11 gibt Paulus Weisungen für die Begegnung mit dem Verkehrten. Wie begegnet man dem, das verkehrt ist, auch in der Gemeinde Jesu? Nicht alles ist richtig, nicht alles ist Carlos, nicht alles ist schön und recht. Es muss erst noch dahin kommen. Aber was machen wir, wenn es jetzt im Stadium des verkehrten Zustandes ist? Was machen wir dann? Paulus sagt, wie man mit verkehrter Thematik umgeht, in Vers 9, und wie man mit verkehrten Menschen umgeht, die eine Sonderrichtung vertreten, die nicht vom Konsens des Volkes Gottes, das sich auf das Wort Gottes beruft, vertreten wird. Und dann haben wir die Schlussworte. In den Versen 12 und 13 geht es um Reisepläne, um eine Reise nach Nikopolis, Vers 12. Dort will ich überwintern, sagt Paulus. Mit anderen Worten, er ist offenbar noch nicht in Nikopolis. Das heißt, der Brief ist nicht von Nikopolis aus geschrieben. Und dann in Vers 13 spricht er von der Abreise zweier Mitarbeiter, die wahrscheinlich diesen Brief abgeliefert haben, Titus gebracht haben. Und Titus soll dafür sorgen, dass sie wieder weiterreisen können. Damals hat man nicht die Reise von vornherein ganz bestritten im Voraus, sondern reiste wohl von Phase zu Phase. In Vers 14 haben wir eine letzte Anordnung für Titus. Lass die Unsrigen auch lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse edler Werke anzunehmen und sie auszuführen. Wenn er jetzt diesen zwei Mitarbeitern zur Weiterreise verhilft, ist er auch an dieser Stelle ein Beispiel für die Christen auf Kreta, wie man also mit Boten des Evangeliums umgeht, so sollen auch sie es machen. Titus soll also vorangehen. Und dann haben wir in Vers 15 Grüße von Freunden des Paulus, die gerade gegenwärtig sind, an Titus. Alle, die bei mir sind, grüßen dich. Dann von Paulus über Titus an gemeinsame Freunde. Grüße die, die uns im Glauben lieben. Sehr interessant. Einige Briefe im Neuen Testament enden auf diese Art und Weise, wenn sie sprechen von der Liebe. Ich denke, es ist 2. Korinther 13, Epheser 6 haben wir das wieder. Es geht um die echte Liebe, die uns als echte Christen ausweist. Ein Christ weist sich als Christ aus an der Stelle der Liebe. Und diese Liebe muss echt sein, im Glauben, aus dem Glauben an Jesus Christus kommen. Und wenn sie eine andere Liebe ist, dann ist sie nicht echt, dann sind wir nicht Christen. Nur echt Liebende sind Christen. Die echte Liebe kommt nur vor auf einer Insel, die Gemeinde Jesu heißt. Auf dem großen Meer der Völker ist sie überhaupt nicht vorhanden. Sie ist bar. Sie kommt da nicht vor. Stellen wir uns das vor. Wir sollen also aus Liebe zu Jesus sie lieben und das Evangelium der Liebe ihnen bringen. Grüße die, die uns im Glauben lieben. Was heißt übrigens grüßen? Grüßen heißt umarmen mit Worten im Geiste. Es kommt vom Wort umarmen. Aus einer Entfernung. Wäre ich da, würde ich ihn umarmen. Ich liebe ihn so. Aber jetzt grüße ich ihn mit Worten. Lasse ihn grüßen. Titus, gib meine Umarmung mit Worten weiter. Und dann von Paulus an Titus und Freunde, die Gnade sei mit euch allen. Hier spricht Paulus über Titus die ganze Gemeinde auf Kreta an. Und jetzt haben wir das letzte Wort und es lautet wahrlich. So wird es in den Evangelien übersetzt. Wahrlich, ich sage euch, im Grundtext Amen, Amen, Hebräisch oder Aramäisch, wird nicht übersetzt, wird einfach so übernommen. Dieses Wort kommt aus dem Volk, ersten Volk Gottes, ist in dieser Form so geblieben, im zweiten Volk Gottes. Und egal welche Sprache wir sprechen, wir haben es in derselben Form wieder, Amen oder Amen. Wahrlich, ich wünschte, ich hätte die Zeit, über dieses Wort zu sprechen. Wer die lange Kommentarserie hat, schlage dort einmal auf, ich weiß jetzt nicht, welcher Ausleger es war, den Römerbrief gemacht hat, aber am Ende bespricht er dieses Wort Amen auf sehr feine Art und Weise. Normalerweise werden die letzte Worte im Römerbrief nicht richtig übersetzt. Da wird ein Satz gemacht, der nicht im Text ist. Der Satz kommt auf einen Punkt aus. Amen. Der gehört zum Satz. Und Gott schenkt es uns, auch Amen zu sagen. Er hat sein Amen gegeben zu seiner Verheißung. Und wir sollen auch unser Amen geben. So sei es. So ist es, so wird es sein. So war es, so wird es bleiben. Gott schenke es. Amen. Darf ich mit uns beten? Wir stehen auf. O Herr, wir danken dir für dein Wort. Es ist wie an einem Banketttisch, wenn wir dabei sind, und es genießen, Wir danken dir, Herr, für den Reichtum deines Wortes, den Reichtum deiner Gnade, den Reichtum der Gedanken, den Reichtum der Emotionen, die hervorgerufen werden. Wir danken dir, Herr, dass dieses Wort uns ganz entspricht, wie du uns geschaffen hast und neu geschaffen hast. Es befriedigt. Es erledigt unsere Vergangenheit und verschafft uns eine neue Zukunft. Und Herr, wir preisen dich darum. Amen.